Liebe Geschwister, ich darf auch zuerst fragen, verstehen alle, wenn ich so spreche? Dem Herrn sei Dank. Was meine Augen betrifft, bei einem Sturz auf die Schulter und den Kopf, habe ich nachher gemerkt, dass was passiert in den Augen, war beim Augenarzt, und der hat gestaunt, wie ich noch scharf sehe und weiß was alles, aber ausgerechnet beim Lesen, wo die Dinge schön zusammenkommen sollen, auf einem Punkt, da hapert es manchmal. Und deshalb habe ich auch in Zürich bei meinen Versammlungen die Gewohnheit, ein Bruder neben mir, ich nenne die Bibelstelle, die zu lesen ist, er liest sie, ich nenne die Bibelstelle noch einmal für die Anhörung, unterdessen hat er es, und ich darf dann, ich bin überzeugt, das Wort so deuten, wie es sich vor Gott, unserem Herrn, geziemt. Unser Thema, Gott vor den Paulus, seinen geliebten Timotheus, stellt. Timotheus, wir haben es mit dem Gott zu tun, der das All, griechisch, da Panta, ins Leben zeugt. Das griechische Wort heißt Zoogoneo, der das All, da Panta, ins Leben zeugt. Wenn wir üblicherweise leben, der alles am Leben erhält, wie die Elberfelder vorher, ist das gnädig beurteilt, schwach übersetzt. Vor dem Gott, der das All ins Leben zeugt. Und wer von Gott ins Leben gezeugt wird, ist gleichzeitig im gleichen Augenblick aus Gott geboren. Hebräisch Altes, Griechisch Neues Testament kennen nicht zweierlei Begriffe, einmal zeugen und dann geboren werden. Wer von Gott gezeugt ist, ist aus Gott geboren im gleichen Augenblick. Diese Übersetzung, der das All ins Leben zeugt, ist im bekannten griechischen Neuen Testament vorhanden, mit dem Namen Nestle als Zusammensteller bekannt. Dann der große Nachweiser, dass unser Gotteswort gleichzeitig nicht nur literarische Vollkommenheit besitzt, sondern gleichzeitig die Rechnung Gottes darstellt, in mathematischer Präzision. Jeder Buchstabe und jedes Pünktchen daneben, das ist ein Ausspruch Jesu Christi, den ich eben genannt habe. Also Nestle, Panin und dazu der große Gottesmann Bullinger, der die sogenannte Companion Bible erarbeitet hat und noch andere prächtige Werke, ebenfalls der das All ins Leben zeugt, dürfte jetzt für unsere Betrachtungen heute Abend Beweis genug sein. Tapanta. Sowohl der Artikel da als Panta, das Hauptwort, stehen im Griechischen beide in der Mehrzahl. Buchstäblich übersetzt müssten wir sagen im Deutschen, die alle. Aber das ist nun im Deutschen ein Ausspruch, mit dem die meisten eben nicht viel anfangen können, die alle. Deshalb ist die Übersetzung das All im Deutschen treffend das, um was es wirklich geht. Dem Geiste nach diesem Gotteswort entspricht. Deshalb dieser Ausdruck Ta Panta. Da unsere Bibel, unser Gotteswort, gleichzeitig das Konversationslexikon für sich selbst darstellt, mit anderen Worten, die Bibel erklärt sich selbst, gibt selber Antwort auf alle Fragen und Probleme, die die Bibel aufwirft, erklärt alles selbst. Wir haben nur genau hinzuhören, hineinzuhorchen, geöffnete Augen des Herzens uns schenken zu lassen und geöffnete Ohren, die hören können. Und Herzen, die die Dinge aufnehmen können, festhalten können. Tapanta erklärt die Schrift in den Worten 1. Korinther 15. Wir lesen die Verse 27 und 28. 1. Korinther 15, 27 und 28.
Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Denn alles, oder das All, hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn er aber sagt, dass er alles unterworfen sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat.
Mal so weit. Offenbar, dass der von dem Begriff Tapanta, das All, ausgenommen ist. Und jetzt heißt er, der ihm Tapanta unterworfen hat. Was ist dann, also nur einer, das heißt Gott, der Vater, der Sohn im Heiligen Geist, sind die einzigen Wesen, die nicht unter den Begriff Tapanta fallen, die einzigen. Das heißt für uns gleichzeitig, es gibt in der ganzen Schöpfung Gottes, als Werk seiner Hände, keinen Atomkernmittelpunkt, noch gewaltige Wunder im Weltall, die nicht ein Bestandteil des Tapanta sind. Wenn die beiden Stücke, Tapanta, wie ich von einem Bruder, der meinte, er müsse da eine Korrektur anbringen, indem er dann sagte, ja, Tapanta steht auch da, wo es heißt, alle die Nationen. Dann habe ich nachgeschlagen, genau hingesehen, und da steht dann eben nicht Tapanta, sondern Pantata. Das heißt, alle die Nationen. Sobald es heißt Pantata, kommt es darauf an, was jetzt folgt. Nur von der Sorte ist das dann. Also bitte, wenn die Schrift das eine erklärt, unter dem Begriff Tapanta ist nur Gott selbst ausgeschlossen, dann ist alles andere, was nicht Gott ist, in den Begriff Tapanta eingeschlossen. Du liest es noch im nächsten Vers 28.
Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann
das heißt
wird
immer Tapanta.
Wenn ihm aber das All unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm das All unterworfen hat.
Soweit.
Auf dass Gott alles in allem sei.
Das letzte Wort ist wieder richtig. Auf dass Gott alles in allen sei. Die bekannte Stelle in Römer 11, 32 dürfen wir nicht unterschlagen. Bitte, wir hören heute Abend alles bekannte Worte, Worte Gottes, die wir kennen. Nur schreibt Paulus den Korinthern, wenn jemand von euch, Korinthern, denkt, er kenne etwas, der kennt die Dinge noch nicht so, wie man sie kennen sollte.
Das war
11, 32.
Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen, auf dass er alle begnadige.
Gott hat das All in den Unglauben eingeschlossen, auf dass er sich des ganzen All, das ganze All begnadige. Wer ist also von der Begnadigung Gottes ausgeschlossen? Nichts und niemand. Erster Korinther 8, lesen wir vielleicht von Vers 5 an, wo Paulus schreibt, es gibt nur einen Gott. Vorher schreibt er aber, wir, die Starken im Glauben, wissen, dass ein Götzenopfer in dieser Welt wie viel wert ist für uns, uns was zu sagen hat. Wie weit haben wir uns davor zu hüten? Wir wissen, dass ein Götzenopfer in dieser Welt nichts ist. Kannst also ruhig Götzenopferfleisch essen, wenn du dem Herrn das zutraust, was der Herr Jesus schon unter Gesetz unterstrichen hat, was durch den Mund eingeht, verunreinigt den Menschen nicht. Und das haben die Frommen heute immer noch nicht kapiert. Nicht einmal das. Wir lesen jetzt einige Verse von Vers 5 an.
So wissen wir, dass ein Götzenbild nichts in der Welt ist und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es anders solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist auch für uns ein Gott, der Vater, von welchem alle Dinge sind, wahrscheinlich das All, ja?
Aus welchem das ganze All kommt. Aus welchem?
Aus welchem das ganze All kommt und wir für ihn. Und ein Herr, Jesus Christus, durch welchen alle Dinge oder das All ist. Und wir durch ihn. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern etliche essen infolge des Gewissens, das sie bis jetzt vom Götzenbilder haben, als von einem Götzenopfer. Ja, wahrscheinlich danke. Genügt es, ja.
Zuerst die Feststellung haben wir gehört. Nur ein Gott. Wir haben hier mehr als einmal gelernt, dieser eine Gott geruhte eines Tages vor seinem Thron versammelte himmlische Majestäten, solche, die er zu herrschen im ganzen Weltall in bestimmten Bereichen eingesetzt hat, oder solche Majestäten, die er als Verwalter der Nationen auf der Erde eingesetzt hat, wie einen Michael verantwortlich gemacht hat für Israel, dann den Engelfürsten des Königreichs der Meder und Perser, den Engelfürsten des Königreichs von Griechenland und so weiter, hat er eines Tages vor seinen Thron versammelt eine große Zusammenkunft und erklärt ihnen: Ihr alle seid von heute ab Götter, El Einzahl, Gott, Elohim Mehrzahl, Götter. Ihr alle seid erstens Götter. Jeder Einzelne von euch darf in Zukunft über den Machtbereich, den ich ihm zugewiesen habe, im Weltall und über die Erde, als Gott antreten, Befehle erteilen, auserwählte Priester nach seinem Willen bestimmen und so weiter. Wir haben gelernt, das sind die Grundlagen der verschiedenen Weltreligionen. Von Göttern angeordnet, nicht von Gott dem Höchsten. Da ist nur Jesus Christus da. Und sofort geht Paulus darauf ein, ja, das genügte Gott noch nicht, sie zu Göttern zu erheben. Psalm 82 steht das Zeugnis. In Psalm 81 schon wird ersichtlich, dass Gott das ernst nimmt und jeden einzelnen dieser Götter als El anredet, wenn es in Psalm 81 in einem Vers dann heißt: Israel, du brauchst dich nicht vor einem El der Nationen, des Auslandes zu beugen. Das ist der Gott, sag mal, über Griechenland, ja, Israel, vor dem brauchst du dich nicht zu beugen und vor keinem der Götter. Auch nicht vor dem Engelfürsten, den ich auch zum Gott erhoben habe, Michael. Was heißt denn Michael? Wer ist wie Gott? El. Gabriel, das sind alles Götter. Da ist allerdings, Herr Paulus weiter, solche gibt, die Gott Götter genannt hat. Und da es nun viele Götter gibt im Himmel und auf der Erde, im Himmel haben wir jetzt verstanden, ja, und auf der Erde, wir haben hier gelernt, Gott sprach zu Mose, der zögerte nach Ägypten zu gehen, um Israel zu befreien: Mose, ich habe dich zum Gott des Pharao gemacht und Aaron ist dein Prophet. Und sagt zu Aaron: Aaron, ich habe Mose zu deinem Gott gemacht und du bist sein Prophet. Und die 70 Ältesten, die Mose zu Richtern eingesetzt hat, werden dann Götter genannt, weil sie Abbilder, Schattenrisse dieser 70 Götter sind über die 70 Nationen auf der Erde. Und da heißt es, unser Gott, wieder der, das All geordnet hat, der ist es. Und wir wissen nun, dass wir, was Israel nicht verstanden hat, dass wir es mit keinen dieser Götter und dieser Söhne des Höchsten, die alles Werke seiner Hände sind, mehr zu tun haben, sondern Gott hat uns aus ihrer Gewalt herausgerissen und versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Das sind die Zusammenhänge. Dann beachten wir, 2. Korinther 5, Vers 18. Da lesen wir vielleicht schon von Vers 17 an. Einige Verse.
Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesum Christum.
Das All aber aus dem Gott, der das All versöhnt hat mit sich selbst.
Der das All versöhnt hat mit sich selbst durch Jesum Christum und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich dass Gott in Christo war. Die Welt mit sich selbst versöhnen, ihre Übertretungen nicht zurechnend und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. So sind wir nun Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.
Ja, nochmal die Mitte lesen, bitte nochmal.
Nämlich, dass Gott in Christo war, die Welt mit sich selbst versöhnen.
Also hier den Kosmos mit sich selbst versöhnen, weiter.
Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Oder wolltest du eine Stelle noch früher? Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christum. Das ist es aber.
Ja, ja. Das alles, da Panta.
Daher, wenn jemand in Christo ist, ja. Da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden.
Das ist doch nicht das Panta. Das heißt nicht mal alles, sondern Neues ist geworden. Und jetzt weiter.
Alles aber von Gott.
Da Panta, von Gott jetzt.
Ja. Der uns mit sich selbst versöhnt hat.
Ja. Nehmen wir Epheser 1, die Verse 10 und 11. Das bekannte Wort, Epheser 1, Vers 10 und 11.
Das ist ein Textzusammenhang. Ja,
schwer bei Paulus
anzusetzen. Ja. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft. Durch Christum Jesum für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat, in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen, in aller Weisheit und Einsicht, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles oder das All unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das was in den Himmeln und das was auf der Erde ist, in ihm, in welchem auch wir ein Erbteil erlangt haben, wie wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien.
Der das All wirkt nach dem Rate seines Willens und vorher?
Ich weiß jetzt nicht, welche Stelle du meinst.
Ja, also, Epheser 1, Vers 10 und 11. Der das All wirkt nach dem Rate seines Willens.
Der alles unter ein Haupt zusammenbringen.
Ja. dass das Geheimnis seines Willens, das ganze Weltall, das All in Christo unter ein Haupt zusammenzufassen. Oder das ganze All in Christus aufzuhaupten. Sodass ein erlöstes Weltall, ein verherrlichtes Weltall, eines Tages Leib des Christus sein wird. Das All. Ta Panta. Epheser 3, Vers 9. Da darf ich gerade sagen, da steht, dass Christus, der ja in der Herrlichkeit Gottes wohnt und er thront mit dem Vater in dieser Schöpfung, dass Christus im ganzen Weltall lebt, sich befindet. Dann Epheser 4, Vers 10. Ja, wir sollen sogar in alles, was im ganzen All vorhanden ist, in Christo hineinwachsen, das Wachstum Gottes. Dann beachten wir Philipper 3, Vers 8. Da ist da die Gewinn- und Verlustrechnung des Paulus.
Aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust.
Sogar er achtet das ganze All für Verlust gegenüber der unendlichen Herrlichkeit, die Gott ihn im Christo bereitet hat.
Ja, wahrlich, ich achte auch alles oder das All für Verlust. Hm. Wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, auf das ich Christum gewinne.
Gleich weiterlesen. Philipper 3, 21.
Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, das All sich zu unterwerfen.
Die gleiche Kraft, die Christus von Gott geschenkt bekommen hat, das All sich so zu unterwerfen, ein glückseliges Unterworfenwerden. Der Vater legt ja das ganze All zu Füßen seines Sohnes, unter die Füße seines Sohnes, und dann denken wir, oh weh, die Armen unter den Füßen seines Sohnes. Ja, wenn wir so denken würden oder nur ähnlich, das wäre schlimm. Was lesen wir denn? Wie lieblich sind die Füße dessen, der Frieden verkündet auf den Bergen. Die gleiche Stelle kommt in einem Psalm noch in der Mehrzahl vor. Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkünden auf den Bergen, das heißt in den Weltreichen. Hat die große Sünderin in jener Stadt mindestens etwas geahnt von dem Wunder der Liebe und Barmherzigkeit und des Friedens, der schon in den Füßen Jesu ausstrahlte. Jesus sagt dem frommen Pharisäer unter anderem, diese hat seitdem sie hereingekommen ist, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Da hätten wir fromm gedacht, au, au, au. Also, wenn ich Hausherr wäre, die gehört doch nicht in unsere Gesellschaft. Ne? Mit Tränen zu benetzen, was? Meine Füße. Und mit ihren Haaren zu trocknen. Du hast mir kein Wasser gegeben, um die Füße zu waschen, als sie hereinkam. Du hast mir keinen einzigen Kuss gegeben, als sie hereinkam. Ja. Und so weiter. Aha. Und die Maria zu Füßen Jesu. Und jetzt kommen wir dran. In der ganzen Waffenrüstung Gottes gibt es da auch etwas für unsere Füße? Bejuht, gestiefelt, aber nicht als gestiefelter Kater oder gestiefelte, wie heißen die Grenadiere von Napoleon und Hitler? Bejuht an euren Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Unter die Füße Jesu gelegt heißt, endlich, endgültig in den Frieden Gottes hineinversetzt. Dann beachten wir, ein Wort, eigenartig, müssen wir nachholen, noch in Epheser 11. In 2. Korinther 5, 18. Ihr seht, ich habe Mühe, selber meine Notizen zu lesen. Entschuldigung, 2. Korinther 4, Vers 15, das haben wir noch nicht gelesen. 2. Korinther 4, Vers 15. Ein wunderbares Wort.
Denn alles ist um euretwillen.
Aha. Ist das nicht ein schönes Wort? Alles ist um unseretwillen. Bitte nicht so billig, sondern
das All.
Das All hat Gott geschaffen um unseretwillen.
Auf dass die Gnade überreich geworden durch die vielen die Danksagung zur Herrlichkeit Gottes überströmen lasse.
Wer ist also mit Schuld, dass Gott ein ganzes Weltall geschaffen hat, von dem er wusste, was das ihm für Leiden bereiten werde und dass das ihn Golgatha kosten würde? Das All geschaffen um euretwillen. Da schreibt er, was für einer prächtigen Gemeinde, ausgerechnet den Korinthern. Und die waren noch fleischlich. Aber in Christo unmündig, die Korinther, trotzdem. Und um dieser vor Grundlegung der Welt auserwählten Willen hat Gott das ganze übrige Weltall geschaffen. Aha. Warum? Was hat er dann für prächtige Exemplare ausgewählt, um einmal Glieder am Herrlichkeitsleib seines Sohnes zu werden? Antwort: Das, was nichts ist in dieser Welt, hat Gott auserwählt. Das Verachtete, das Geringe, das Schwache, das Unfähige, die Müden, hat Gott auserwählt. Ich wiederhole, frühere Ergänzung, es ist alles andere als eine Ehre, ein Auserwählter Gottes zu sein. Aber was unser Gott mit den elendesten Tröpfen, so sprechen Adolf Heller und ich, wenn wir zwei Streit hatten, dann ging der Streit höchstens darum, welcher von uns zweien der größere Tropf sei. Und da Gott nun gerade an uns Erstlingen der Erstlinge seine maximale Barmherzigkeit und die Gedanken seines Herzens zur Verherrlichung seiner Gottesgedanken benutzt und uns als Erstlinge unter Christus als unser Haupt, als seine verherrlichten Glieder vollenden wird, von welchem Vorgang bis und mit Entrückung dieser Auserwählten Schar zusammenfassend dem Timotheus schreibt, dass Gott diese seine wunderbarste Betätigung seiner Langmut und Barmherzigkeit und Güte und des Neuzeugens in sein unauflösliches Gottesleben hinein, wird Gott zu seinen Zeiten zeigen anderen Heilskörperschaften aller Welt. Zeigen. Was geschehen wird, wenn die Entrückung stattgefunden hat, wer weiß wie bald. Gar nicht so, dass jetzt alle Menschen, alle Welt staunt und so weiter und so weiter, nein. Es steht geschrieben, der Gerechte wird weggenommen und niemand beachtet es. Und dann die Gerechten, jetzt Mehrzahl, werden hinweggerückt und niemand nimmt es zu Herzen. So wird es sein. Ja. Wird Gott das, was er mit uns fertiggebracht hat, ist da ein Ausdruck Gottes gar nicht würdig, gewirkt hat, zur Darstellung gebracht hat, wird sein Schaustück sein. Entschuldigt, wenn ich jetzt das primitive, irdische, gegebene Ding nenne. Die göttliche Farb-, Film-, Fernsehschau zu verschiedenen Zeiten, zu seinen Zeiten, wird Gott das immer wieder geschöpfen. Vorführen. Sehr einfach. In Bezug auf unsere Verwandlung in einem Augenblick bei der Posaune Gottes werden wir alle in einem Augenblick verwandelt werden. Wer? Wer von den Korinthern, die noch fleischlich waren, aber in Christo durch die Gnade Gottes waren? Wer wird nicht entrückt? Alle. Wir alle aber. Dankeschön. Das bekannte Wort Kolosser 1, Vers 19 und 20. Kolosser 1, Vers 16.
Welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn ist das All geschaffen worden.
Durch ihn ist das All geschaffen worden.
Elberfelder Text, sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren.
Da sehen wir wieder, dass unter dem Begriff das All wirklich die ganze Schöpfung gemeint ist. Weiter.
Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen.
Aha. Alle Dinge sind in ihm und in ihn hinein. Eisauton.
in ihn hinein geschaffen. Das All. Von ihm geschaffen im Auftrag des Vaters. Durch ihn, nein, aus ihm, in ihm geschaffen und in ihn hinein geschaffen. Das All. In ihn, Christus hinein.
Und er ist vor allen. Und alle Dinge oder das All besteht zusammen durch ihn.
Und das ganze All zusammen besteht durch ihn. Gewaltige Herrlichkeit unseres Herrn.
Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welche der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe.
Danke. Nehmen wir ein gewaltiges Wort in Galater 3, Vers 22, ich sag's gleich. Der das All unter die Sünde eingeschlossen hat. Was gehört nicht zu dem All? Ja, was können dann die vielen dafür, wenn Gott sie unter die Sünde eingeschlossen hat? Dann müsst ihr eigentlich, liebe Geschwister, müsste ich da gar keine Worte verlieren, aber wenn nur ein Mensch da ist, der hier die Antwort noch nicht hat und die Orientierung, lohnt es sich zu sagen, zu bezeugen, Gott ist der Gott, der keines seiner Geschöpfe im ganzen Tapanta des Weltalls auch nur im geringsten vergewaltigt, sondern da er schon vor Grundlegung der Welt alle ihre Überlegungen und Gedanken und Entwürfe und Dichten und Trachten ihres Herzens erforscht hat und gekannt hat, zu einem vollkommenen Vorwissen gekommen ist, bevor er die Schöpfung begonnen hat. Hat er schon alles gesehen, was die da überlegen und wie sie sich von ihm abwenden und selber ohne ihn etwas sein wollen. Und hat dann gesagt, gut, meine Herren, also ich lasse euch mal laufen. Macht, was ihr wollt, soweit es euch möglich ist und ich euch genehmige. Ja. So. Gott lässt seinen Geschöpfen soweit ihren eigenen Willen zur Durchführung kommen, nur soweit. Als er weiß, aufgrund von Golgatha kann ich alles negative Böse, das aus einer bösen Tat resultiert, nicht nur wieder gut machen, sondern in eine Herrlichkeit verwandeln, in eine Herrlichkeit, die ich als Gott auch nicht erreichen könnte, ohne die Genehmigung dieser Dinge, dass ich denen ihren Willen mal so und so weit lasse. Also, das zusammenfassende Wort heißt einfach, er hat das ganze Weltall in solcher feinen Gottesart und Weise unter die Sünde eingeschlossen. In einer solchen, ja, dass sie selber wollten, was Gott nicht wollte und er ihnen genehmigt hat, indem Gott es ihnen genehmigt hat. Hebräer 1, Vers 3. Was haben wir im ersten Vers gesungen? Der da hebt und trägt, wie heißt das Wort Gott? Der da hebt und trägt, die in seinem Dienst sich üben, gell? Also wir Frommen, die hebt und trägt er. Und jetzt liest das Wort. Hebräer 1, Vers 3. Vielleicht gerade von Vers 1 an. Hebräer 1, von Vers 1 an.
Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge.
Aha. Zum, erstens, zum Erben des All. Das verstehen wir gut. Weiter.
Durch den er auch die Welten gemacht hat.
Aha. Ganz falsch.
Die Zeitalter.
Durch welchen er auch die Zeitalter gemacht hat. Dass Gott, wenn es schon einen geben soll, die Welt geschaffen hat, das ist jedem Sonntagsschulkind klar. Nicht? Aber was hier steht, Jesus Christus, der Sohn Gottes, hatte die Ehre, nicht nur das ganze Weltall nach dem Wohlgefallen Gottes zu schaffen, sondern die weitere Ehre, den ganzen Zeitplan für die Schöpfung Gottes anzufertigen, auszuarbeiten, durch den er auch die Zeitalter, die Äonen gemacht hat. Weiter.
Welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragen.
Aha, und jetzt. Was trägt er? Hegt und trägt er? Nur die in seinem Dienst sich üben? Nein, er hegt und trägt das ganze Weltall. Wir kommen nur zuerst dran, weil wir die sind, die es am nötigsten haben von allen.
Nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt,
so weiter,
sich gesetzt hat zu Richten der Majestät in der Höhe.
Die Betrachtung des Begriffes Tapanta lassen wir jetzt als abgeschlossen vor uns stehen oder in uns tragen und staunen, was Gott sich noch geleistet hat. Ein kleines Ding. Wir schlagen auf. Lukas 17, Vers 33. Lukas 17, Vers 33. Weiß jemand schon, was da steht? Robert Schad wüsste es.
Wer irgend sein Leben zu retten sucht...
Moment. Sofort richtig stellen, Martin.
Wer irgend seine Seele...
Jawohl, ja. Wer irgend seine Seele zu retten sucht, wird sie verlieren. Weiter.
Und wer irgend sie verliert, wird sie erhalten.
Ah, wieder sehr brav übersetzt. Wer sie irgend verliert, wird sie erhalten. Was steht da? Wer sie, seine Seele verliert, preisgibt, zeugt sie ins Leben. Ist das mehr als nur erhalten? Zeugt sie so ins unauflösliche Gottesleben. Was für ein Ding? Die Seele? Wir wissen, es ist der Geist, der lebendig macht. Das kommt, das ist der nächste Begriff, Lebendigmachung. Wir stehen hier im Blick auf den Begriff Seele. Vor einem wunderbaren, tiefen, tiefen Gottesgeheimnis und gewaltigen, wunderbaren Gotteswert einer einzigen Seele. Deshalb halte ich auch zeitlich zurück mit meinen Worten, weil hier eine Korrektur anzubringen ist von Belehrungen teurer Brüder, als ich noch ein Jüngling war, ein junger Mann, wobei der Begriff Seele immer mit Fragezeichen versehen war, bis und mit negativ fast unter den Tisch fallen gelassen wurde. Woher kam das? Weil das Eigenschaftswort von Seele, Psyche, das wissen wir alle, ist das griechische Wort für Seele. Das Eigenschaftswort, psychisch, seelisch müsste man übersetzen. Die Elberfelder übersetzt gnädig, wie sie meinen, natürlich. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes, da steht der seelische Mensch, versteht nichts, vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Der seelische Mensch ist wieder göttlich, sogar teuflisch. So negativ geladen ist durch das ganze Neue Testament der Begriff, das Eigenschaftswort von Seele, seelisch. Und weil das nun Tatsache ist, es gibt keine einzige Stelle, Eigenschaftswort von Seele, seelisch, die nur im geringsten eine gute Beurteilung hätte im Worte Gottes. Also, jetzt kam die kleine falsche Weichenstellung unserer teuren Lehrbrüder. Wenn seelisch alles negativ ist, dann das ist eine Sache der Seele. Also lassen wir die Seele in Zukunft ziemlich außer unserem Blick und unserer Verkündigung wegfallen und halten uns nur an die Klarheit des Geistes, der Lebenschaft und die Originalimpulse Gottes uns mitteilt und so weiter. Da durfte ich mich korrigieren lassen. Das nämlich, und da verstehen wir sofort, zwei primitive Beispiele, ist der Begriff Kind etwas Wunderbares. Ja. Wenn ihr aber hören würdet, dass jemand sagt, da hat sich aber Bruder Muhl einmal ganz kindisch benommen, wäre das ein Lob für mich. Vollständig negativ. Begriff Kind, Hauptwort, wunderbar. Kindisch, verwerflich. Zweitens, ist der Begriff Weib etwas Wunderbares? Die Braut des Lammes, das Weib? Das Geheimnis, das Gott geschaffen hat zwischen Mann und Weib, ist groß. Ich aber beziehe es auf Christus und die Versammlung. Weib. Wunderbar. Aber wie steht es mit dem Begriff weibisch? Der Bruder hat sich aber dann weibisch benommen. Ist das auch negativ? Seht. Und vielleicht noch gewaltiger als die beiden Beispiele, ist nun Seele so etwas Wunderbares vor Gott. Unergründlich tief, tief, tiefer als der Scheol. Da gibt's noch sowas. Die Seele. Wie werden wir denn belehrt in Philipper 1, Vers 27? Vielleicht von Vers 26 an.
Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und mit euch und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Jetzt kommt es. Auf dass eure Rühmen in Christo Jesu meinethalben überströme durch meine Wiederkunft zu euch. Wandelt nur würdig des Evangelium des Christus, auf das, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geiste, in dem ihr mit einer Seele mitkämpft, mit dem Glauben des Evangeliums.
Was haben wir jetzt gehört? Dass ich höre, dass ihr feststeht in einem Geiste. Jetzt kommt aber ein, in dem ihr. Liebe Geschwister, wir können nicht in diesem wunderbaren Heiligen Geiste allein feststehen und funktionieren, Gott wohlgefällige Dispositionen treffen und weiß was für wunderbare Evangelium verkündigen. Nein. Steht fest in einem Geiste, und das kann man nur, indem wir mit einer Seele, die jetzt auch lebendig gemacht ist, haben wir gehört. Der hat seine Seele ins Leben gezeugt. Was heißt das praktisch? Wes Seele sündigt, die muss sterben. Eines der unbarmherzigen Verfügungen des Gesetzes. Hat Gott genehmigt, aber kein Wohlgefallen daran. Wer sich nun wissend, dass seine Seele gesündigt hat, unter dieses Todesurteil des Gesetzes stellt, ja, stimmt, meine Seele muss sterben. Wer sich darunter stellt und dem Gesetz Recht gibt, für den hat Gott auf Golgatha gesorgt, dass er diesem, der seinem Wort auch des Gesetzes Recht gibt, schon das Wunderbarste, was er dem Betreffenden schenken kann, rechtsgültig schenken kann, auf Golgatha gesorgt hat, nämlich, dass seine Seele nun durch den Geist, der mir gegeben ist, solche göttlichen Impulse empfängt, die nur sie, die Seele mit ihren Funktionen einer armen Seele so mitteilen kann, dass die arme Seele das versteht, was der Geist meint. Denn die arme Seele, die zu mir kommt in furchtbarer Not, wenn ich die in der Kahlheit und der Klarheit des Geistes da mich benehme, was will ich, dann weiß ich ja nicht einmal, dass er das gar nicht wahrnehmen kann. Das geht so weit in unserer Schrift. Soll das ein Wohlgefallen vor mir sein, wenn ein Mensch in Sacktuch und Asche fastet und seinen Leib kasteit? Nach dem Gesetz, Vorschrift. Soll ich daran Wohlgefallen haben? Nein, sondern mein Wohlgefallen, wenn schon jemand ein Dienst tun will, ein mir wohlgefälliges Fasten, dann besteht das darin, dass du dessen Seele durch die Gnade Gottes ins Leben gezeugt ist und du den Heiligen Geist besitzest, wenn so eine niedergedrückte Seele zu dir kommt, dass du dieser niedergedrückten Seele deine ins Leben gezeugte Seele mitteilst. An dem Fasten habe ich wohlgefallen. So, und jetzt bitte, würde Bruder Heller rufen, Bruder Muhl, Schriftbeweis. Ja, da steht in Jesaja 58, so wie ich jetzt gesagt habe. Aber jetzt hören wir den Apostel Paulus für uns. 1. Thessalonicher 2, vielleicht von Vers 6 an. 1. Thessalonicher 2, Vers 6.
Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, wiewohl wir als Christi Apostel euch zu Last sein konnten, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Also, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unsere eigenen Seelen mitzuteilen.
Aha.
Da ihr uns lieb geworden seid, haben wir euch gepflegt wie eine nährende Mutter ihr Kindlein an der Brust. Ist Paulus da selig geworden? Nein. Das ist jetzt der ins Leben gezeugte Geist und die ins Leben gezeugte Seele bei Paulus, was weiterkommt. Und da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, ist er noch ganz selig geworden? Nein. Das ist jetzt seine Seele, die spricht zu den Korinthern. Haben wir euch nicht nur Wort Gottes verkündigt, sondern wir haben euch unsere eigenen Seelen dargereicht. Und wie das zugeht, können wir in Apostelgeschichte 20 lesen. In Apostelgeschichte 20. Vers 31, vielleicht von Vers 30 an. Paulus im Milet, Hafen von Ephesus, Älteste von Ephesus, spricht er an.
Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wachet und gedenket, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen.
Paulus, wenn er nicht direkt Dienst am Worte hatte, saß Tag und Nacht am Webstuhl, um für sich und seine Mitarbeiter zu verdienen, um niemand zur Last zu fallen. Und dann kamen einer nach dem anderen, die seine Worte gehört haben, am Webstuhl. Er hört ihre Not an. Und keiner ging weg, euch alle Zeit mit Tränen zu ermahnen. Jeder einzelnen Seele wieder seine lebendig gezeugte Seele mitgeteilt. War denen dann geholfen? Wunderbar. Liebe Geschwister, wie steht's denn bei uns? Abschließend die erwähnte Stelle in Jesaja 58, dass wir es gesehen und selber gelesen haben. Jesaja 58. Vielleicht von Vers 9 an oder vielleicht von Vers 8.
Das ist der Zusammenhang, der vorher da ist, dass man Elende ins Haus führt und dass man solche sich erbarmt, die da Not haben. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird eilends sprossen und deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein.
Liebe Geschwister, also das lesen wir noch einmal. Lassen wir das in unsere Herzen legen, was da steht. Noch einmal.
Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine
das
Heilung.
Heißt, Morgenröte, das hebräische Wort, bedeutet Übergang von dickster Finsternis in einem Augenblick aufgehende Sonne, die blendet. Verwandlung von dickster Finsternis in strahlendes Licht. Das ist das Wort. Dann wird unsere Finsternis des alten Menschen verwandelt werden in Licht. Zweitens.
Und deine Heilung wird eilends sprossen.
Und deine Heilung wird eilends sprossen. Das habe ich erlebt bei meiner Magenoperation. Auf Leben und Tod. 3 Wochen lang wollten die mich nicht mehr operieren. Der Mann stirbt uns unter dem Messer. Die Operation wurde vollzogen, Gott hat Gnade gegeben und dann sandte mir ein Bruder einen Kartengruß mit diesen Worten: Und deine Heilung wird eilend sprossen Aber das sind Vorbedingungen, ja. Eilensprossen, wenn du das und das tust und jedes Joch, das du auf andere gelegt hast, sprengst und alle als Freie entlässest, es sei deine Familie, es seien deine Kinder in der Schule, es sei beim General oder beim Offizier die Soldaten und so weiter, die sollen von mir gar nichts merken, dass ich da bin. Dann gebe ich Gott die Ehre, wer mir nachfolgen will, wer nehme sein Kreuz auf sich und tue was? Der verleugne
sich selbst.
Also das heißt auf Deutsch, ich bin wie viel? Nichts. Liebe Kinder, liebe Kinder, gut. Ihr wisst ja, dass ich Vater von 7 Kindern, entsprechend Schwiegerkindern bin und 25 Enkel habe und 15 Urenkel. Also im Ganzen sind wir etwa 70 Seelen. Die einen in Neuseeland, die anderen in Mexiko und in Afrika, Deutschland, Schweiz. Und wenn wir jedes Jahr mindestens eine Familienzusammenkunft haben, soweit es eben möglich ist, die Neuseeländer und Mexikaner können natürlich nicht kommen, aber dann sind wir immer etwa 40 Personen. Und da darf ich sagen, und da sind wir ein Herz und eine Seele. Schnell eine Kostprobe, kürzlich war das der Fall, bei meinem 85. Geburtstag, steht eine Enkelin auf und wagte kaum ein Wort zu sagen und wollte dann endlich, brach sie hervor, ja. Also, wir haben einfach die wunderbarsten Großeltern auf dieser Welt, nicht wahr? So, warum? Ich habe mir gemerkt, alle als Freie entlassen. Ja, so. Ja, die kamen von selber, die kommen dann, die Freien. Ne? Wenn die Luft atmen, dann beim Papa oder beim Opa oder beim Uropa, ne? Wird es denen dann wohl. Keine dicke Luft mehr, ja, schön. Weiter, noch einmal. Jetzt. Und deine Heilung wird eilensprossen. Eine Frau, die dabei war, als ich ins Krankenhaus in Davos oben in einer Nacht abtransportiert wurde, war noch 46 Kilo Haut und Knochen. Als die mich ein paar Tage nachher sah, nach der Operation, war ich wieder in der gleichen Klinik oben, dann sagte die Amul, sie nehmen jeden Tag um ein Mödeli Butter zu, ne? Also 100 Gramm Butter nehmen sie zu. Und deine Heilung wird eilensprossen und weiter.
Und deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen.
Oh, meine Gerechtigkeit wird vor mir herziehen. Der fromme Heuchler, nicht? Was heißt denn das? Wer ist denn unsere Gerechtigkeit? Wie heißt die? Jesus Christus. Und?
Und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein.
Oh, oh. Also Jesus Christus ist meine Vorhut und die Herrlichkeit des Herrn ist meine Nachhut. Reicht das?
Und ob.
Wunderbar. Also, weiter, jetzt kommt die Hauptsache.
Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien.
Achtung! Du wirst um Hilfe schreien, was heißt das? Das heißt nicht, dass Gott mich jetzt von allem weiteren Unangenehmen verschonen wird, sondern in schwere Situationen, und dann darf ich was machen? Herr, hilf, hilf! Zu ihm schreien, und was geschieht jetzt? Und?
Und er wird sagen, hier bin ich.
Ja, sonst hat Gott den Mose gerufen, Mose, und Mose sprach, hier bin ich. Abraham, Herr, hier bin ich. Und hier spricht, wer hier bin ich? Wenn der Arthur Muhl ruft, schreit, Herr, hilf, dann sagt der Herr, hier bin ich. Der großartig. Aber jetzt kommt immer noch die Hauptsache.
Wenn du das Joch, das Finger ausstrecken...
Aha, jetzt haben wir. Das Joch, das du auf die andere gelegt hast. Das Finger ausstrecken, was heißt denn das? Du, hast du schon gehört, was der sich geleistet hat? Oder die dort? Weiter. Wenn du das...
Und unheilvolle Reden aus deiner Mitte wegtust.
Jawohl, weiter, ja.
Und deine Speise dem Hungrigen darreichst.
Und jetzt heißt es hier im Hebräischen, und deine Seele der niedergedrückten Seele darreichst.
Und die niedergedrückte Seele sättigst.
Ja.
So wird dein Licht aufgehen in der Finsternis.
Noch einmal.
Und dein Dunkel wird sein wie der Mittag.
Und der Mittag ist das Maximum des Lichtes. Und weiter.
Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen.
Und er wird deine Seele sättigen, wann? In Zeiten der Dürre. Kann bald kommen hier auf der Erde.
In Zeiten der Dürre und deine Gebeine rüstig machen.
Oh, deine Gebeine, Knochen rüstig machen. Ja. Also schließlich mit 85 Jahren darf einer da sich brüsten. In welcher Weise? Mit dem gleichzeitigen Zeugnis, wenn ich vor der Stunde dort sitze, weiß ich nicht, kann ich überhaupt noch aufstehen. Fühle ich mich so schwach. Aber er gibt wem Kraft? Dem Müden Kraft. Und den nehme ich, kann ich nehmen. Und dem Unvermögenden, wie ich einer bin, Stärke in Fülle. So. War das auch Evangelium? Jetzt schließen wir mit einigen Worten lebendig machen. Da haben wir einen wunderbaren Zeuge noch im Alten Testament, nämlich die Stelle in Nehemia 9, Vers, zweiter Teil von Vers 6. Lesen wir Nehemia 9 schon von Vers 5 an. Wunderbare Worte wieder.
Und die Leviten, Jeschua und Kadmiel, Bani, Hashabneja, Sherebja, Hodija, Shebanja und Petachja sprachen, steht auf, preise den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man preise deinen herrlichen Namen, der erhaben ist, über allen Preis und Ruhm.
Und jetzt
du bist, der da ist. Jehova, du allein, du hast die Himmel gemacht, der Himmel, Himmel und all ihr Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dieses alles lebendig.
Aha.
Unsere Anmerkung, er hält dies alles am Leben.
Ja. Hebräisch hat die Septuaginta, ich darf hier nicht stehen bleiben, nur darauf hinweisen, den Wert der Septuaginta, also eine Übersetzung des alten Hebräischen Testamentes in die damalige neue Weltsprache Griechisch, haben treue Leviten, man sagt, es seien 70 gewesen, ins Griechische übersetzt. Und diese Übersetzung wurde von einigen sehr gelobt und waren dankbar dafür, lichtgebend für Griechischkenner, für alttestamentliche hebräische Ausdrücke. Andere haben die Septuaginta gesagt, ja, also das lassen wir lieber ganz beiseite. Jetzt aber seit den Entdeckungen in den Höhlen von Qumran mit diesen Originalschriftstücken des Propheten Jesaja wurde wieder offenbar, dass die Septuaginta sehr genau und tadellos sei. Also, wenn wir jetzt zitieren, wie die Septuaginta übersetzt, genau dieses Schlusswort bei Nehemia, der du das All, jetzt nicht ins Leben zeugst, sondern der du das All lebendig machst. Lebendig machst. Kolosser 1, Epheser 1, wir lesen nicht mehr, ich darf es gleich bezeugen. Christus hat uns nicht nur nach dem alten Menschen mit Christus gekreuzigt, wo er hingehört, mit Christus am Kreuz sterben lassen, nach dem Gesetz, mit Christus begraben lassen, sondern unseren alten Menschen im versiegelten Grab des Christus verwandelt in die Kraft eines unauflöslichen Lebens und hat uns da zusammen mit Christus lebendig gemacht. Und mit ihm ist unser neuer Mensch schon durch alle Himmel gefahren, über alle Himmel hinaus, zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und jetzt Brief an die Kolosser. Auch ihr seid mit Christus, hat Gott zusammen lebendig gemacht aus dem Grab. Und so Vorwurf an die prächtige Kolossergemeinde. Ihr benehmt euch, ja, ihr Kolosser, als lebtet ihr noch in diesem Kosmos, in dieser Welt. Ja, und wir, liebe Geschwister, du sitzt da, wie wenn du noch etwas wärst, und der tut noch das Maul auf, wie wenn er was wäre, nicht wahr? So. Sinnet auf das, was wo ist. Nicht im Himmel, sondern droben, wo Christus ist. Über allen Himmeln. Außerhalb der Schöpfung. Trachtet auf das, was droben ist, wo Christus ist. Das ist unsere Normale. Denn, damit schließe ich, alles, was Gott lebendig gemacht hat, noch ein wichtiges Wort. Der erste Mensch, Adam, wurde eine lebendige Seele. Der zweite Mensch, aber Jesus Christus ist gemeint, wurde zum lebendig machenden Geist. Das heißt praktisch, nach dem Gesetz und nach der Heiligkeit Gottes kann Gott keine Gemeinschaft haben mit Sünde. Was hat das Licht zu tun mit der Finsternis? Was hat der Tod zu tun mit dem Leben und das Leben mit dem Tod? Was hat Christus zu tun mit Belial? Also, Gott kann vorerst keine Gemeinschaft haben mit einem Sünder und so, aber nach dem Gesetz, aber das dem Gesetz unmögliche Tat Gott hat ihn Golgatha gekostet. Und jetzt wurde, lesen wir, der letzte Adam, wieder Christus, wurde zu einem lebendig machenden Geist. Weil Christus auf Golgatha sich identifiziert hat mit der ganzen Sünde der Welt und alle Flüche des Gesetzes an sich hat auswirken lassen und alle Forderungen des Gesetzes bezahlt hat, ist das dem Gesetz Unmögliche möglich geworden, dass Gott einen Gesetzlosen, der bei ihm antritt mit seinem Bekenntnis, im gleichen Augenblick als ein Wesen in vollkommener Gerechtigkeit vor Gott stehend zur Darstellung bringt. Der Prüfstein unseres Glaubens, so schreibt Paulus, besteht darin, dass wir dem Gott glauben, der den Gesetzlosen rechtfertigt. Steht so geschrieben? So steht geschrieben. Beides ist Jehova ein Gräuel nach dem Gesetz. Wenn ein Gesetzloser gerechtfertigt wird und wenn ein Gerechter verdammt wird. Beides ist dem Herrn ein Gräuel. Das ist in Ordnung. Ja, und jetzt auf einmal soll der Prüfstein, ob unser Glaube gottgemäß richtig und tragfähig sei, darin bestehen, dass wir dem Gott glauben, der den Gesetzlosen rechtfertigt von einem Augenblick zum anderen. Wenn Gott das nicht tun würde, dann wäre er ungerecht gegenüber dem, was er auch in Christus auf Golgatha geordnet hat, rechtsgültig geordnet hat. Halleluja, Amen. Da darf ich bezeugen, bei all dem Wunderbaren, was Gott uns offenbart aus seinem Wort, über sein Wesen, die Gedanken seines Herzens, haben wir gleichzeitig zu bezeugen, alle Gerichte Gottes, die bleiben bestehen, wie genau wie geschrieben steht. Da fällt auch kein Buchstabe, kein Pünktchen davon weg. Wir dürfen aber die Schrift so kennenlernen, dass alle Gerichte Gottes Wege Gottes sind und nie Ziel. O Tiefe des Reichtums, jetzt, wie unausforschlich sind seine Gerichte in Bezug auf das Ziel. Und wie unausforschlich seine Gerichte und unausspürbar seine Wege zum Ziel. Also seine Gerichtswege sind unausforschlich und unausspürbar. In welcher Richtung? Welch herrliches Ziel Gott erreichen.